Wir kommen dem Philipperbrief zu Vers 30 von Kapitel 1. Ich möchte uns aber wegen dem Zusammenhang den ganzen Abschnitt noch einmal lesen. Und zwar Philipper 1 ab Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinster Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ist interessant, Paulus sagt hier praktisch, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir in einem Geist einmütig kämpfen sollen für den Glauben des Evangeliums und uns in keiner Weise einschüchtern lassen sollen von Widersachern. Und dann erklärt er, dass das zu tun hat, unter anderem mit meiner Nachfolge, mit meinem Wandel. Das heißt, das ist ein Kampf. Dann das Zweite, wo er dann sagt, das sind Widersacher, also Widerstand gegen das Evangelium, das ist ein Kampf. Er führt dann die Leiden an, das ist ein Kampf. Und am Schluss in Vers 30 sagt er, er ist das Musterbeispiel, wie man diesen Kampf kämpft. Und jetzt sagt er eigentlich was Interessantes. Er sagt hier, dieser Kampf, den habt ihr an mir gesehen und von mir gehört. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Man trifft im Reiche Gottes bei den Gläubigen oft so eine heile Welt. Ich habe auch schon erlebt, wie ernstzunehmende Gläubige zu mir kamen und praktisch reklamiert haben, sie möchten nicht dauernd etwas über Kampf hören. Sie möchten was anders hören. Das heißt, der normale Mensch, der will halt eher, dass man ihm schöne Dinge sagt und erbauliche Dinge. Aber die Bibel geht einfach davon aus, und Paulus sagt, er hat es nicht nur ihnen vorgelebt, sie haben es gesehen, was er für einen Kampf hat, sondern er sagt, ihr habt es auch von mir gehört. Er hat es ganz klar verkündigt und auch gesagt, dass eben Nachfolge vom Wandel beginnend bis über das, dass es Widerstand gibt, bis hin zu den Leiden, die da dazugehören. Aber auch da gehört die Anfechtung und alles dazu, dass es ein Kampf ist. Warum ist es ein Kampf? Ist eigentlich relativ einfach. Die Bibel sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, bei der Wiedergeburt. Gleichzeitig sagt sie, wir sind in die himmlischen Örter versetzt. Das heißt, ich gehöre jetzt, steht auch im Kolosser 1, ich gehöre jetzt zum anderen Reich. Und man muss sich das einfach ganz nüchtern vorstellen. Durch das, was in mir ist, nämlich der Herr Jesus, der durch den Heiligen Geist in mir Wohnung gemacht hat, bin ich ein Bürger eines anderen Reiches. Aber ich lebe in dieser Welt. Und diese Welt ist laut Matthäus 4, Lukas 4, dem Teufel übergeben. Das heißt, ich bin in einer teuflischen Welt, bin aber innerlich zu einer göttlichen Welt gehörend. Äußerlich sieht man das nicht. Der Ungläubige und der Gläubige haben dasselbe Körper. Sie haben dieselbe Bedürfnisse, selber Stoffwechsel. Sie müssen essen, sie müssen trinken, sie müssen schlafen. Sie müssen arbeiten, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Das ist alles normal. Aber innerlich ist ein riesiger Unterschied. Innerlich habe ich die Leute, die nicht gläubig sind an der Herr Jesus. Sie gehören zum Reich der Finsternis. Wir Gläubige gehören zum Reich des Lichtes. Nämlich zum Herr Jesus. Jetzt prallen diese Welten aufeinander. Und das sind Welten, die haben hier Todfeindschaft. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist kein Spiel. Es geht auch nicht nur darum, letztendlich, dass wir beim Preisgericht Lohn verlieren, sondern es geht um Leben und Tod. Die Bibel sagt klipp und klar in 1. Petrus 5, 8, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, uns zu verschlingen. Da die Folgeverse sind ganz wichtig, wo die Bibel auch sagt, wir müssen widerstehen im Glauben. Und darum sagt er auch hier in Vers 27, dass wir für den Glauben kämpfen sollen. Wenn wir geistlich die richtige Haltung einnehmen im Glauben, dann ist es ein Kampf. Und die Bibel benutzt das Wort Agon auch hier. Und das andere heißt Agonia. Da kommt unser Fremdwort in der Medizin Agonie, der Todeskampf her. In Wirklichkeit ist das Wort viel differenzierter. Dieses Wort also für Kampf, es gibt aber mehrere Worte. Es gibt auch Kampf im Sinne von Athletik. Das meint die Bibel dann immer, wenn man nach Regeln kämpft. Also gibt es verschiedene Worte. Aber hier steht jetzt Agon und das meint eigentlich zuerst schon mal Versammlung. Versammlungsplatz, Tätigkeit in der Versammlung, ein Wettkampf, ein Wettkampffest. Nach Homeros überhaupt Kampf, Anstrengung, Bemühung, zum Beispiel im Kriege, wir sind immer geistlicher Krieg, vor Gericht, im Prozess. Und da gehört jetzt natürlich dazu, dass der Teufel uns verklagt. Also das sind alle Aspekte drin in diesem Kampf. Das Agonia heißt Wettkampf, Kampfesart, der sich auf jede Kampfesart erstreckt, jede umfasst, also der Kampf überhaupt generell. Angst vor dem Kampf, Aufregung, Beklemmung, also einfach Anfechtung, auch alles, was sich innerlich abspielt, was uns quält, das ist dieser Kampf. Und dieses Agonia oder Agon, wo auch unsere Agonie, unser Todeskampf davon herkommt, hat an und für sich noch eine Bedeutung im Sinne von, es ist ein Ringkampf. Also die Bibel beschreibt es hier in vielen Facetten. Im Griechischen kann es auch einen Ringkampf bedeuten, also wo man ringt, wo man ganz hautnah die Angriffe hat, also wo es einem an, ich sag's mal, wirklich an die Seele geht, wo es also aufs Innerste trifft. Es kann aber auch ein strategischer Kampf sein. Wisst ihr, und das ist halt das, was heute der Unterschied ist. Wir haben heute eine Welt, wo ganz viel auch im christlichen Lager weich ist, feminin, anti-autoritär. Wisst ihr, und man hat den Eindruck, dieser Kampf ist bei vielen Kreisen verloren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was hier bei christlichen Großveranstaltungen für einen Unsinn erzählt wird, auch geistlich gotteslästerliche Dinge, und es wehrt sich kaum jemand dagegen. Man sieht hier einfach, dass ganz viele das Evangelium wie eine Philosophie benutzen und nicht mehr wie ein Kampf auf Leben und Tod. Es geht doch nicht darum, dass ich zum Beispiel für Gerechtigkeit bin, dass man die Schöpfung bewahrt, dass jetzt Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau herrscht und so Zeugs. Das ist menschlich. Das mag auch wichtig sein, aber in Wirklichkeit geht es darum, ob ich in den Himmel komme oder in die Hölle. Das ist der Unterschied. Und dieser Kampf geht um die Seele eines Menschen. Wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet? Und bei den Geretteten, dass sie gerettet bleiben und wirklich einmal Jesus dienen und nicht der Finsternis. Und das ist ein Kampf auf Leben und Tod, der ist unendlich. Und in 1. Korinther 16, 13 sagt die Bibel, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das heißt, sie geht davon aus, dass es ein Kampf ist, wo man kämpfen muss. Ich muss dazu sagen, es ist etwas, das, wenn ein Gläubiger jetzt noch nicht von falscher Lehre und vor allem möglicher verborgen ist und nur die Bibel liest und sein eigenes Leben anguckt, ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, dann war es klar, da begann sofort ein Kampf. Ich habe sofort innerlich vom Heiligen Geist das Zeugnis gehabt, ein Gotteskind zu sein. Und er hat mich auch sofort gedrängt, den Herr Jesus zu bezeugen. Und dann war mir sofort klar, in meinem Elternhaus, das evangelisch war, also traditionell gläubig, mir war sofort klar, du musst jetzt sofort dafür sorgen, dass zu Tisch gebetet wird. Das war sofort Spannungsfelder. Also der Kampf begann in derselben Sekunde, als ich mich bekehrt habe. Wisst ihr? Und man braucht das einem normal wiedergeborenen, geretteten, bekehrten Gläubigen nicht zu sagen. Er weiß das, er spürt das, er empfindet das. Und dann in der Familie, dann ist es bei uns weitergegangen, dann fängt es ja an. Und dann geht der Kampf um die Kinder, dass sie richtig erzogen werden, dass sie gläubig werden. Dann geht der Kampf weiter in der Gemeinde. Gehen wir einen biblisch klaren Weg. Das alles ist Kampf und das geht alles nicht automatisch. Man tut manchmal so, einmal bekehrt und dann läuft alles. Wir haben klare Richtlinie, Gemeindeordnung, es läuft alles klar. Es stimmt alles nicht. Es ist nämlich ein Kampf auf Leben und Tod für jede einzelne Seele. Und das Musterbeispiel ist Lukas 22, 44, der Herr Jesus. Und da wird jetzt das Wort wie folgt übersetzt. Und er war in ringendem Kampf. Da steht hier Agonia. Er war in ringendem Kampf und betete inbrünstig. Also noch inbrünstiger gebetet wie vorher. Und jetzt sagt die Bibel, sein Schweiß wurden aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Er war immer furchtbarer Kampf mit der Finsternis. Jetzt rätseln die Gläubigen, um was hat er gekämpft? War es der Kampf, dass er sich innerlich durchringen musste? Er war ja ein Mensch wie wir, obwohl er der Sohn Gottes war innerlich. Aber er hat ja Menschengestalt. War es der Kampf, dass er sich durchringen musste, das Opfer zu bringen? Er wusste ja, dass es furchtbar war. Oder hat ihn der Teufel hier versucht, unblutig zu töten? Die Bibel sagt es nicht. Aber es ist ja ein furchtbarer Kampf mit dem Herrn Jesus gewesen. Und er erklärt dann auch in 46, steht auf und betet, damit er nicht in Anfechtung geratet. Also er zeigt ihn, er ist hier unter letzter Anfechtung. Und Anfechtung ist dieser Kampf, das muss klar sein. Wisst ihr, und man kann sich aber als Gläubiger da nicht wehren, im Sinne von, dass man glaubt, wenn ich irgendwo eine bestimmte geistliche Haltung einnehme, zum Beispiel, mir hat man erzählt, wenn du bestimmte Erlebnisse hast oder wenn du dich taufen lässt, dann geht der Kampf weg, das ist Unsinn. Würde ich nie jemand erzählen. Sondern der Kampf wird, je nachdem, wie ich von Gott eine Rolle zugeteilt bekommen habe im Reich Gottes, wo ich kämpfen soll, an welchem Frontabschnitt, wird der Kampf ganz heiß sein oder weniger. Das hat mit meiner Berufung zu tun, das hat mit meinem Charakter zu tun. Das hat mit meiner Heiligung zu tun, ob ich gehorsam bin oder nicht. Mit allen diesen Dingen hat dieser Kampf zu tun. Kolosser 2,1. Jetzt kommt nämlich die Arbeit im Reich Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, habe. Er hat hier einen Kampf, wirklich um diese Leute. Und es geht hier um die Berufung. Wisst ihr, und ich sage es jetzt einmal ungeschützt, im Reich Gottes zu dienen, wenn man von Gott eine Berufung, eine Aufgabe hat, dann geht es nicht wie im Verein, wo man sagt, du bist jetzt der Kassierer, du bist jetzt der Schriftführer, du spielst jetzt von mir aus links aus und du spielst rechts aus. Das ist was völlig anderes. Es ist so, das ist ein Kampf auf Leben und Tod, und zwar um den Glaubensbereich. In dem Moment, wie jemand wieder geboren wird, beginnt Gott seine Berufung, die ja in diesem Paket der Erlösung drin ist, lebendig zu machen. Und jetzt natürlich, das zeigt sich, und da kommt auch der Angriff der Finsternis, die das verhindern will. Wisst ihr, und da versucht der Teufel uns selber zu schädigen, oder er versucht uns so hereinzulegen, dass wir Fehler begehen und wieder Dinge nicht geistlich, sondern menschlich handhaben. Wir haben heute mit meiner großen Tochter gesprochen, die ja als junges Mädchen, man sagt, der Kinderbekehrung erlebt hat und dann aber in der Pubertät in die Welt zurückgegangen ist. Und dann ziemlich viel Kampf und Not und Elend, auch für uns war das eine harte Zeit hatte. Und wir haben dann auch nochmal diskutiert heute, wie das alles so gegangen ist. Und es ist einfach so, das muss man nüchtern sachlich sagen, du machst Fehler. Und der Teufel wird alles tun, dass wir Fehler machen. Und zwar Fehler, dass ein Schaden entsteht. Und der Kampf des Glaubens ist, dass ich bei aller menschlicher Schwachheit Jesus so diene, dass kein Schaden entsteht. Wisst ihr, das ist eine kitzlige Sache. Und wenn man dann die Leute erzählt, wenn du dich bekehrst, dann geht's dir gut, dann hast du alles wunderbar, dann sind deine Probleme gelöst, dann muss ich sagen, es ist ein Märchen. In dem Moment, wie sich ein Mensch bekehrt, ist sein Hauptproblem gelöst. Er hat Heilsgewissheit, er weiß, das Blut Jesu hat meine Sünde abgewaschen und er weiß, dass er jetzt, wenn er stirbt, in der Ewigkeit beim Herr Jesus in der Gegenwart vor seinem Angesicht aufwacht, dass er gerettet ist. Das ist der Hauptsache. Aber der Kampf danach, als Geretteter, ist ein Kampf auf Leben und Tod, je nach Berufung. Heftiger oder je nach Berufung gemäßigter. 1. Thessalonicher 2,2. Und jetzt kommt Paulus, einfach sein Musterbeispiel. Sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Wisst ihr, Verkündigung des Evangeliums ist Kampf. Da geht die Bibel davon aus, das ist nicht ein Vortrag halten, sondern ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Das, was du verkündigst, das ist das, was die Leute, wenn sie nicht nachprüfen, dir im Zweifel ungeschützt übernehmen. Und da hast du eine ungeheure Verantwortung, was die Leute hören. Ich möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken, auch Pfarrer, die den Leuten verkündigen, wenn du als Kind getauft bist, kommst du in den Himmel. Das ist eine Lüge. Wisst ihr, ich möchte nicht in der Haut stecken. Ich möchte auch nicht in der Haut stecken von Leuten, die Irrlehren oder falsche Lehren verbreiten, die Leute in Sicherheit wiegen. Von daher ist das ein Kampf. Und du musst auch ganz klar immer wieder vor Gott kämpfen. Es geht mir genauso. Ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Verkündigung vorbereite, dann läuft es nicht so, dass ich ein Lexikon nehme und eine Sache rausschreibe, sondern es läuft völlig anders ab. Es läuft ganz einfach ab, dass ich vor Gott mein Herz öffne und darum kämpfe. Das ist der erste Kampf. Da kommt Störfeuer von allen Ecken. Einfach, bis ich sicher bin, was willst du, dass ich tun soll? Auf dem Text, was willst du, wo soll ich hinzielen? Oder wenn jetzt kein Text vorgegeben ist, welches Thema soll ich predigen? Das ist immer der erste Kampf, bis klar ist, was soll ich tun? Das zweite ist, wenn ich dann hinsitze, in der Regel mache ich ja bloß ein Manuskript mit Stichworte. Jetzt, welche Stelle nehme ich? Es gibt von bestimmten biblischen Themen, gibt es 100, 200, 300, 500 Bibelstellen. Jetzt, welche nehme ich von denen? Wisst ihr? Und dann kommt der letzte Kampf, und das ist der schwierigste, an dem Tag selber. Der Kampf, ich will nicht sagen, was ich will, sondern was du willst. Wisst ihr, dass man sich wirklich als Werkzeug gebrauchen lässt. Und man darf nie bei Verkündigung seine Hobbys verkündigen oder das, was einen gerade umtreibt. Aktuelle Themen sind tabu. Hier, das, was die Bibel sagt. Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal ganz hart, jeder Mensch, der so dient, ist ein Mensch. Das heißt, er hat die Bedürfnisse. Der hat genauso dann die Erfechtung und hat den Kampf, bis er sicher ist, jetzt sage ich das, was Gott will. Wisst ihr, bei mir passiert es manchmal, ich habe ein ganz klares Thema, da kommt der Teufel und sagt, das kannst du nicht sagen. Ja, warum nicht? Was denken die Leute, wenn du das sagst? Das hast du vor 4 Wochen das Gleiche gepredigt. Und überhaupt, da werde ich von Gedanken überflutet, das ist ein Kampf ohne Ende, bis ich mein Hirn klar habe. Manchmal musst du aufstehen dann und dann erst hört es auf. Das ist der Kampf. Aber genau der gleiche Kampf ist, du bist in der Firma und es kommt zu einer Sache, wo es einfach darum geht, soll ich jetzt lügen? Mein Chef zum Beispiel hat zu mir gesagt, Telefonanruf, sag, ich bin nicht da. Geht ja nicht. Gut, ich habe dann einen alten Trick angewendet. Ich glaube, dass der biblisch in Ordnung ist. Ich habe einfach den Hörer so lange abdeckt, bis er weg war. In der Regel hat er mir gesagt, dass er nicht da ist, wenn er sowieso abgehaut ist. Und dann ist er, komm mal, die Frage, wie lange hast du die Nerven, Hörer abzudecken? Dann ist er zur Tür raus. Dann habe ich der Hörer nochmal gesagt, Entschuldigung, er ist gerade gegangen. Hat gestimmt, er ist gerade gegangen. Ich habe dem Kunde ja nicht gesagt, dass er mit ihm nicht reden will. Wisst ihr, das sind so Dinge, da ist ein Kampf. Oder du gehst irgendwo hin und der sagt zu dir, brauchen Sie eine Rechnung? Du sagst eigentlich nicht. Und plötzlich merkst du, Moment mal, wenn der keine Rechnung schreibt, dann ist es Schwarzarbeit. Und da kommt der Kampf, da kommt der Kampf. Jetzt bist du vielleicht zu feig, dem zu sagen, ich brauche trotzdem eine Rechnung. Wisst ihr, das sind Kämpfe, das sind jetzt einfache Beispiele, aber du willst ja Gott dienen, du willst in Ordnung sein mit Gott. Oder dir sagt jemand was. Oder du wirst übersehen, oder du wirst verleumdet. Oder, wisst ihr, da kann es passieren, ich sag's mal vorsichtig, du gehst jetzt raus zu zweit und hilfst jemandem ein Auto anschieben. Und der andere, der daneben steht und nicht mitgeschoben hat, geht neuer hin und sagt, wir haben das Auto angeschoben. Wieso? Dann kommt die Anfechtung. Dann sagst du, der lügt doch. Der war doch faul. Ich hab's doch gemacht. Wisst ihr, das sind Kämpfe. Und jetzt kommt der Kampf. Ist es jetzt geistlich richtig? Was ist richtig? Das zu berichtigen? Dann suche ich ja meine Ehre. Wisst ihr, jetzt fängt der Kampf an. Jetzt, was ist richtig? Was ist falsch? Mutter, dieser geistliche Kampf hat viele, 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 viele Facetten. Es geht letztendlich darum, geistlich zu reagieren. Und von daher ist der Kampf ein ungeheuer weites Arbeitsgebiet. Ich hatte mal eine Phase in der Anfang meines Dienstes, wo ich sehr viele Vorträge gehalten habe, gegen Verführung, aber auch Gemeinde aufgebaut habe. Und da sagte ein alter Bruder zu mir, zu Deutsch, pass auf, du hast, er hat das dann in der Sprache des Zweiten Weltkrieges formuliert, du hast eine sehr breite Front eröffnet. Das heißt, du kämpfst an vielen Fronten. Wisst ihr, und das ist die Frage. Will Gott überhaupt, dass ich an allen Fronten kämpfe? Wo will Gott, dass ich kämpfe? Wo muss ich kämpfen? Wo muss ich nicht kämpfen? Wir werden es nachher sehen. Also von daher ist der Kampf immer etwas Kitzeliges. 1. Timotheus 6, 11 und Folgevers. Du aber, und das Du aber ist ja auch Folge vom vorigen Text. Vorher sagt er, dass man letztendlich nicht sich der Gier oder der Geldgier hingeben soll. Und dann erklärt er, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Er sagt, ich soll nicht fleischlich, nicht menschlich denken, nicht von den Bedürfnissen her, sondern soll die göttlichen Dinge suchen, also Gerechtigkeit, dass ich Furcht vor Gott habe, dass ich biblisch glaube, dass die Liebe Gottes mein Herz beherrscht, dass ich unterbleibe, Geduld habe und sanftmütig bin. Jetzt erklärt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also er erklärt, das ist der gute Kampf des Glaubens. Und ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Er sagt also, kämpfe auch um dein eigenes Stand vor Gott. Und Paulus sagt dann, bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, in 2. Timotheus 4, Vers 7 und Vers 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wisst ihr, Paulus sagt, ich habe diesen Kampf gekämpft in seiner Berufung, in seinem persönlichen Stand vor Gott, in seiner Heiligung, in seinem persönlichen Leben, auf allen Ebenen. Und er sagt hier was Erstaunliches. Er sagt, er hat den Lauf vollendet. Und was ist das? Auf was zielt dieser Kampf letztendlich? Er sagt, ich habe den Glauben bewahrt. Das Testament des Paulus, 2. Timotheus 4. Er hat den Glauben bewahrt. Jetzt kommen wir zu einem ganz kitzeligen Punkt. Es ist so, der Teufel wird alles tun, dass ich am Glauben Schiffbruch erleide. Und da helfen oft dazu naive, unqualifizierte Lehren. Man darf auch den Leuten nicht weismachen, dass zum Beispiel in einer Versammlung oder in einer Gemeinde heile Welt wäre. Da hast du Menschen. Die sind zwar in der Regel viele wiedergeborene Gotteskinder, aber da schau Leute, die sind zwar wiedergeboren, aber sie wandeln nicht im Geist. Das heißt, sie leben genauso in ihren seelischen Bedürfnissen, weil sie Gott nicht gehorsam sind. Und dann kann sein, dir begegnet in einer Versammlung irgendetwas, das dich so verletzt oder so ärgert, dass du aufpassen musst, dass du nicht am Glauben Schiffbruch erleidest. Der alte Christlieb war ja ein großer Ausleger, sagte einst zu Wilhelm Busch, als er ein junges Burschlein war, Wilhelm Busch, wenn du im Reiche Gottes kämpfst und dem Herrn dienst, dann wirst du die Menschen kennenlernen. Und er hat ihn dann etwas in sein, ich sag's einmal so, geistliches Vorbildbuch geschrieben, das eigentlich erschüttert ist. Da sagt, das Wichtigste ist, werde kein Verächter der Menschen. Du kannst echt ein Verächter der Menschen werden bei diesem Kampf. Wenn du mal siehst, wie es wirklich geht. Wisst ihr, wenn du siehst, wie Leute wunderbar reden können, wunderbare geistliche Botschaften weitergeben können, Liebe ausstrahlen und ganz freudige Leute sind, dann klingelst du an der Haustür unangemeldet, habe ich schon gemacht. Soll man eigentlich nicht tun, ist gefährlich. Und plötzlich steht dieselbe Person vor dir, völlig frustriert, völlig, du kennst die Person nicht mehr. Und dann fragst du dich jetzt, wer ist der Echte? Der in der Haustür oder der in der Versammlung? Oder einer meiner großen Vorbilder, habe ich ja erwischt, wie er von der Kanzel gelogen hat. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich ihn gestellt habe und gesagt, du hast doch gelogen, sagt er, ja. Wisst ihr, du triffst auf das menschliche Element und du musst lernen, was ist geistlich? Und du musst lernen, dass du dem Herrn dienst und nicht den Menschen. Und der Wilhelm Busch hat es dann ernst genommen. Und es gab ganz wenige Menschen, die in sein kleines Studierzimmer, der ganz kleine Studierzimmer hineingehen durften. Und die haben dann erzählt, dass es da nicht sehr schön war, also nicht sehr aufgeräumt. Das war also relativ wüstig. So sieht es bei mir im Schreibtisch aus. Also war eine gewisse Wüste. Ich habe auch einen ganz kleinen Schreibtisch und da ist Wüste. Aber er hatte etwas, und zwar, der Bruder war dann insofern erschüttert, er hat den Zettel nicht einmal sauber ausgeschnitten, er hat ihn nur runtergerissen, der hatte lauter Zacken, und da hat er draufgeschrieben, wer du bist teuer erkauft, werde nicht der Menschen Knechte. Das hat er mit einem Reißnagel genau vor sein Gesicht an die Wand ran gemacht. Wisst ihr, der war sich bewusst, das ist ein Kampf. Und der Kampf geht immer darum, nicht unbedingt sein Dienst zu tun, sondern der Kampf geht auch darum, wie stehe ich vor Gott, meine Haltung vor Gott, und der Kampf ist auch, bleibe ich so, wie Paulus es beschreibt, 2. Korinther 4 vor allem, dass ich mich nicht entmutigen lasse, oder bin ich enttäuscht, bin ich frustriert, wisst ihr, und das passiert so schnell kann man gar nicht gucken. Ich lese uns noch Hebräer 12, 1 bis 4. Jetzt kommt noch eine weitere Komponente. Dass Gott, der Vater, der uns ja kennt und der die Glieder am Leib Jesu erziehen muss, dass sie richtig laufen, da kommt das Nächste. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus sagt praktisch, ich habe den Glaube gehalten. Und hier sagt er, dieser Kampf gegen die Sünde, dieser Kampf für die eigene Berufung, dieser Kampf für das Evangelium, dieser Kampf um meine eigene Stellung vor Gott, um die Heiligung, der kann mich so ermüden durch den Widerspruch, durch das, gegen was ich kämpfen muss, auch gegen die Menschen, sagt, dass du müde wirst und den Mut verlierst. Wisst ihr, und das ist halt das, was man nicht predigt, weil die Leute wollen das nicht hören. Aber das Problem ist ganz einfach, ob sie es hören wollen oder nicht, das ist die Wahrheit, und die Wahrheit muss verkündigt werden. Wisst ihr, und wenn wir jetzt reingehen, diesen Exkurs nochmal wegen diesem Kampf des Glaubens, ich möchte nur Auszüge daraus lesen, ihr könnt es zu Hause nochmals in Ruhe euch ansehen. Natürlich beginnt schon am Anfang mit dem, dass man um die eigene Bekehrung kämpft. Gell, das muss man einfach sehen, in der Bibel wird beschrieben, dass der Buße würdige Frucht tun muss. Entweder machen wir ernst oder nicht ernst. Da fängt schon der Kampf an. Wisst ihr, was für ein Drama, wenn jemand glaubt, dass er sich bekehrt, dann hat sich gar nicht. Wisst ihr, da fängt der Kampf an. Bin ich echt oder bin ich nicht echt? Aber ich möchte jetzt eher das sehen, was uns Gläubige betrifft. Und Apostelgeschichte 26, 18, das ist einfach eine ganz wichtige Bibelstelle. Die zeigt uns letztendlich der Hintergrund einer echten Bekehrung. Da redet er von den Heiden, das sind ja wir, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wisst ihr, das ist eine relativ einfache Sache. Er sagt, du musst dich wegwenden von der Finsternis, wegwenden vom Teufel hin zu meinem Jesus. Und das ist der erste Kampf. Wisst ihr, ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, dann hat es angefangen. ich bin gerettet worden aus Glaube. Ich habe das ewige Leben als Gnadengabe von meinem Jesus bekommen. Ich habe ihn aufgenommen in mein Herz, brach durch zur Wiedergeburt, war ein Gotteskind. Jetzt kam der Kampf. Jetzt war ich ein Gläubiger. Jetzt habe ich Dinge gehabt in meinem Leben, die musste ich in Ordnung bringen. Das waren schöne Dinge und weniger schöne Dinge. Ich war kein so lieber Mensch vorher. Ich war ein wilder Bursche. Aber aus lauter Frustration und Komplexen. Und ich habe zum Beispiel im evangelischen Gemeindehaus der Briefkasten in die Luft gesprengt mit einem Kanonenschlag. Solche Dinge. Ich war also nicht unbedingt freundlich zu den Gläubigen. Ich hab auch dann mitgeholfen an der Schule. Allerdings bin ich nur schmierig gestanden, die Glockenseiler rauszureißen. Und dann haben wir der Hausmeister über den Haufen gerannt, dass er den Arm gebrochen hat und solche Dinge, haben ein Auto gefahren, das nur eine Handbremse hatte, keine richtige Bremse, kann man sich nicht vorstellen. Lauter so Dinge, wo ich zum Glauben kam, musste ich das in Ordnung bringen. Ich bin dann zu dem Hausmeister hingegangen, habe Buße getan, habe mich entschuldigt, habe gesagt, also ich war da dabei, wo man sie über den Haufen gerannt hat. Der hat das mit Würde getragen, gell? Und ich habe viele Dinge in Ordnung bringen müssen. Manche Dinge wollte der Herr nicht, dass es hier in Ordnung bringe, aber das war für mich ein Kampf, wisst ihr. Ich war ja, sagen wir so, ein Burschlein, das bekannt war in der kleinen Stadt Taifingen. Ich habe eine Bäckerei gehört, meine Eltern haben eine Bäckerei. Man hat mich gekannt, jetzt muss ich dahin und mich entschuldigen. Ich musste zu meiner Mutter gehen, das war der schwerste Weg. Ich musste ihr bekennen, dass ich schon als kleines Kind ihr immer wieder 5 Pfennigstücke, 10 Pfennigstücke aus der Ladekasse gestohlen habe. Wisst ihr, jetzt kann man doch nicht so tun, als wäre das kein Kampf. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod gewesen und ich habe genau gewusst, ich muss es tun. Manche Sachen hat der Herr gesagt, brauchst du nicht in Ordnung bringen. War interessant. Ich habe dann nur das getan, wo der Herr mich gedrängt hat. Aber es ist ein Kampf, auch nach der Bekehrung. Und dann beginnt eigentlich ein Leben. Und das muss man jetzt vorab sagen, dass man hier keine falsche Zielsetzung hier sich vornimmt. Die Bibel sagt ja, der Herr Jesus ist der Sieger von Golgatha. Gerade in dem 2. Korinther 4 wird beschrieben, dass er wie mit Triumphzug, wie ein Feldherr einherzieht und praktisch wir Gläubige in seinem Sieg mitlaufen. Das heißt, ich brauche hier nicht kämpfen im Sinne von, dass ich jetzt meine Kraft brauche. Ich kriege die ganze Kraft zum Kampf vor ihm. Epheser 1, 3 zeigt, dass ich alles vor ihm bekomme, was ich brauche. Also mehr gibt es nicht als das, was Gott mir gibt. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Ich habe alles bekommen, ich muss nur noch reagieren. Aber das Reagieren ist oft der Kampf, dass man bereit ist, den Preis zu bezahlen. Und Paulus erklärt jetzt in 2. Korinther 7, 5, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Dann erklärt er, dass Gott aber die Geringen tröstet. Aber das ist einfach so, unser Fleisch hat keine Ruhe. Wisst ihr, das Fleisch, das ist die alte Natur in uns, die entwickelt immer wieder Angst. Und wenn von außen Druck kommt oder Kampf oder Drohungen, ich habe schon Morddrohung bekommen. Und mir gesagt, der Mann ist unterwegs, das ist ernst zu nehmen, da würde ich jetzt umbringen. Und ich saß in der Bank auf einem Stuhl, habe immer gewartet, ob er kommt. Ich habe dann zu Gott geschrien und habe mich entschlossen, die Polizei nicht zu holen. Und das Interessante war, ich habe nur zum Herrn geschrien, saß auf dem Stuhl und dann kam plötzlich wieder ein Telefonanruf. Er hat umgedreht. Wisst ihr, das sind Kämpfe. Das sind einfach Kämpfe. Da kommt der Kampf ums Gewissen. Zu mir kommt der Kunde, ein Schalter von der Bank und sagt, wie schrecklich das Leben, wie alles schrecklich ist, ich bringe mich jetzt um. Ja, was machst du? Wisst ihr, es kommt bei mir der Kampf um mein Gewissen. Der geht zur Tür raus, was machst du? Machst du nichts und er bringt sich um, hast ein schlechtes Gewissen. Reagierst du über, sagt er, es war ein Spaß. Und dann kriege ich Ärger mit der Geschäftsleitung. Was machst du? Ich habe dann die Polizei angerufen können und die haben ihn dann gestoppt. Ist er der Kampf, was ist richtig? Wie reagiere ich von meinem Gewissen her? Was ist gut, was ist schlecht? Das ist ein riesiger Kampf. Einer meiner Chefs hat eine Bemerkung gemacht, die war so schlimm, dass ich geglaubt habe, dass er betrügt. Zum Glück habe ich eine Nacht drüber geschlafen, habe zum Herrn geschrien und habe nichts gemacht. Am anderen Morgen hat sich herausgestellt, es war eine Lüge vom Teufel, da war gar nichts. Wisst ihr, wenn ich jetzt sofort reagiert hätte, das ist ein Kampf jetzt auch, dann wäre ich rausgeworfen worden in der Firma. Ist dieser Kampf. Wann reagiere ich? Wann reagiere ich nicht? Wann sage ich etwas? Wann sage ich nichts? Wisst ihr, auch in der Gemeinde, ich sehe, was da schief läuft. Sage ich was? Sage ich nichts? Ich sehe einen Menschen, wo ich sehe, ich sollte ihm das Evangelium sagen und ich bin zu feig, dann kriege ich schlechtes Gewissen. Das sind alles Kämpfe. Wisst ihr, der Gläubige ist umzingelt von diesen Kämpfen. So wie der Paulus hier auch beschreibt. Und in Hebräer 10, 32, das ist jetzt substanziell wirklich das, was ein Großteil von uns ja bisher erspart geblieben ist. Da sagt er, nachdem ihr erleuchtet wurdet, habt ihr praktisch viel Kampf erduldet, der mit Leiden verbunden war. Und dann erklärt er Schmähungen, Bedrängnisse, Raub der Güter, man hat ihnen alles weggenommen. Also ich sage es mal so, er sagt ganz einfach, nach der Erleuchtung, nach der Wiedergeburt, kommt unter Umständen viel Kampf. Wir haben ja vorher gesehen, 1. Thessalonicher 2, Verkündigung, hat auch dazugehört. Jetzt kommt natürlich noch was ganz, ganz Teuflisches. 2. Korinther 6, Vers 3, das ist einer der schlimmsten Kämpfe, die es letztendlich auch gibt. Und er sagt hier, wir geben niemand irgendeinen Anstoß. Also ich gebe keinen Anstoß, gar keinen, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt, was hier passiert. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, aber auch in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Also die Bibel sagt hier, du hast sowohl im positiven Kampf als auch im negativen. Es kann alles passieren. Und sag mal so, wenn man ein ungeduldiger Mensch ist, das bin ich zum Beispiel, dann kann hier der Kampf unten zu bleiben, still zu bleiben, sich nicht zu wehren, abzuwarten, kann ein Riesenkampf sein. Auch der Kampf, dass man geistlich reagiert und nicht vorschnell, dass man einfach vorprescht. Wir haben ja vor Hebräer 12 gesehen, es geht immer darum, dass ich mich nicht versündige. Wir müssen widerstehen im Kampf gegen die Sünde, dass wir hier letztendlich uns nicht selber versündigen. 1. Petrus 2, Vers 11. Das ist jetzt einfach etwas, was meine innere Haltung betrifft. Da sagt Paulus, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tage der Untersuchung. Also er sagt hier etwas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er sagt, du bist ein Fremdling auf dieser Erde und jetzt kämpft diese fleischliche Begierde gegen dich. Wisst ihr, was sind fleischliche Begierde? Stolz, eigene Ehre, Unzufriedenheit. Ich will etwas, was Gott mir nicht gibt. Ich bin unzufrieden, ich bin neidisch, ich bin hochmütig. Wisst ihr, das sind alle die Dinge, das ist ein Kampf, ein täglicher Kampf. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich weiß, dass manche beleidigt sind, wenn man das sagt, aber ich sage es mal ganz offen. Wenn jemand nach vorne geht in ihrer Versammlung und sagt, was ich jetzt sage, sage ich nur zur Ehre Gottes, ist bei mir eigentlich schon von vornherein die Sache erledigt. Ich glaube das in der Regel nicht. Wenn er es wirklich zur Ehre Gottes sagt, muss er es nicht vorher ankündigen. Wenn sein Herz so ist, dann sagt er so, dass man es merkt. Wisst ihr, das wird dann auch viel einfach eigene Ehre gesucht und dann wird es noch schön fromm verpackt. Das ist ein Riesenproblem, dass man hier geistlich handelt. Wisst ihr, und da kommt halt dann die Welt in die Versammlung hinein. Man ist genauso, man will genauso angesehen sein, wie man in der Welt angesehen sein will, so will man angesehen sein in der Versammlung. Und der 1. Petrusbrief hat es ja deutlich gesagt und der 1. Johannes 2, Abvers 15, beschreibt es noch tiefer. Und zwar, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, da steht jetzt im Grundtext etwas, das mich völlig verwundert. Ich hätte hier geschrieben, Habt nicht lieb die Welt, Phileo. Habt sie nicht zählisch lieb. Will nicht das, was die Welt will. Also Wohlstand, Reichtum. Wisst ihr? Es gibt ja manche, der Gott ist Auto. Es gibt in Albstadt einen Stadtteil, da hat mir der Notar erzählt, der da wohnt, wenn du nicht öffentlich am Samstagnachmittag dein Auto hier putscht vor der ganzen Nachbarschaft, auch mit Wasser und richtig putscht, dann bist du fast ein Asozialer. Wisst ihr, denke wie die Welt, und da steht aber jetzt nicht lieb hat, sondern da steht Agapao. Wisst ihr, was heißt? Habt nicht lieb die Welt, indem ihr der Welt Bestes sucht und euch um das kümmert, was in der Welt ist. Wenn jemand sich um die Welt kümmert und ihr Bestes sucht, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also was heißt? Damit sagt die Bibel von der Einstellung her, vom Grundtext, das sieht man im Deutschen nicht. Damit sagt die Bibel vom Grundtext her, du sollst dich nicht um die Welt kümmern, wie du dich um deine Seele zu kümmern hast. Sondern sag, kümmere dich um deine Seele, dass die Fleischeslust, weißt du, was ist Fleischeslust? Das ist nicht nur das, was heute ja ganz verderbt ist, das Sexuelle. Sexuelle ist ja von Gott her gut für die Ehe, aber nicht für Internet und Welt und solche Sachen. Sondern Fleischeslust, Augenlust kann Sexuelle betreffen, aber es betrifft auch andere Dinge. Ein Bruder sagte mir, es war für mich ein ganz interessantes Zeugnis, weil ich bin hier nicht behaftet. Es sei denn, ich laufe mal Buchladen vorbei, da fängt es bei mir auch an. Er hat zu mir gesagt, wenn er durch eine Straße geht, wo Ladengeschäfte sind, er sagt, er wird so ergriffen, es zieht ihn links rein in den Laden, um die Klamotten anzugucken, rechts rein in den Laden, um die Geräte anzugucken. Er sagt, er wird hin und her gerissen, dass er in die Läden reingeht. Fleischeslust, Augenlust kann auch Begierde sein, dass man etwas haben will, Wohlstand. Es kann sein, dass man in halber Ekstase einen Neckermann-Prospekt anguckt. Wisst ihr, das hat 100.000 Spielarten. Und Hochmut des Lebens, eigene Ehre. Und ich sage es einmal ungeschützt, es ist immer seelisch. Immer seelisch. Und die Bibel sagt, du sollst jetzt nicht seelisch reagieren, sondern geistlich. Und mein ganzer Kampf geht darum, hier zu bestehen. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, da zeigt uns die Bibel einen Blick hinter die Kulissen. Wer reizt mich denn, dass ich eigene Ehre suche? Wer reizt mich denn, dass ich etwas haben will? Wer reizt mich denn, dass ich sündige? Wer reizt mich denn, dass ich unzufrieden bin? Wer macht denn das alles? Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, der Teufel beschießt uns regelrecht mit Gedanken. Epheser 2, 1 bis 3 wird beschrieben, wie das beim Ungläubigen geht. Wir werden beschossen mit Gedanken. Und dann fängst du an, durch diese Gedanken diese Dinge zu entwickeln. Das heißt, er reizt unser Fleisch. Wenn du dich jetzt aber mit für Christus gekreuzigt hältst, im Glauben, dann wirkt es nicht. Also geht der Kampf darum, dass ich mein Seelenbereich schütze gegen die Finsternisangriffe. Wieso oft merkst du das erst, wenn es zu spät ist? Wieso, und da gibt es hunderttausende Spielarten, auf was ich das beziehen kann. Johannes 8, 44. Ich habe dann mit Erstaunen, es war mir nie bewusst, dass es sowas gibt, ich habe dann festgestellt, wie Leute fast durchdreht, weil ein neues Smartphone auf den Markt kommt. Wisst ihr, da geht es jetzt nicht darum, dass du sowas hast, sondern da geht es darum, du musst jetzt das Beste haben. Und da gibt es da Wechselschale, so wie du Kleider wechselst. Und da können Leute völlig gefangen sein von diesen Dingen. Wisst ihr, und inzwischen ist es so weit, dass du ein Problem hast, teilweise in den Versammlungen, dass du schon die Leute auffordern musst, dass sie diese Dinger in der Versammlung ausmachen, weil da klingelt es dann. Ich habe es nicht nur einmal erlebt, während der Verkündigung plötzlich klingelt es. Da merkst du, sie sind gebunden, sie sind gefangen. Wer hat das gemacht? Der Teufel. Johannes 8,44, ein ganz wichtiger Vers. Ihr habt den Teufel zum Vater, das ist der Unbekehrte. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das heißt, er lügt die Gläubiger an. Die Ungläubiger lügt er sowieso an. Die will er töten. Aber er lügt auch die Gläubiger an und macht ihnen weiß, was wichtig ist im Leben. Und er sagt immer genau das Gegenteil von dem, was Gott uns sagt. Wisst ihr, er verdreht es ganz raffiniert. Und von daher ist der Kampf ganz stark in den Gedanken. Steht da in 2. Korinther 10, Abvers 4. Eigentlich beginnt schon Abvers 3. Ich lese uns die Stelle. Und zwar, da werden Festungen gebaut. Also eine Burg in meinem Kopf. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Also sagt die Bibel praktisch bezüglich dieses geistlichen Kampfes, dass der Teufel in meiner Seele Festungen aufbaut. Dinge, wo man sich immer drum dreht, die werden dann zur Macht. Guck, das kann ganz einfach sein. Mir passiert das manchmal. Ich kriege Besuch in der Versammlung, nach der Versammlung in Albstadt. Kommen Leute, war jetzt wieder am Sonntag so, aus der Schweiz, wollen reden, ich rede mit denen. Dann kommen wir auf ein Thema und ich weiß, eigentlich müsstest du denen Geschwister ein Buch geben. Das ist halt mein Charakter. Dann sage ich zu denen, einen kleinen Moment, rast doch der ganze Versammlungssaal. Ich weiß nicht, wie lang ist unser Versammlungssaal? 120 Meter? Auf jeden Fall rase ich durch den ganzen Versammlungssaal. Da steht eine Schwester, die mich gern begrüßen wollte. Aber ich bin jetzt im Dauerlauf und ras ins Büro, hol das Buch. Auf dem Rückweg komme ich wieder an ihr vorbei. Jetzt habe ich wieder keine Zeit, mit ihr zu reden. Gib deine Geschwister das Buch, die verabschiedet sich. Jetzt kommt sie und will auch zu mir vor zum Reden. Dazwischen kommen drei andere Geschwister, fangen an zu reden. Irgendwann resigniert sie und sagt, naja, der hat keine Zeit für mich. Und jetzt passiert es ganz einfach, jetzt redet ihr der Teufel, ey, weißt du bist nicht wichtig für ihn. Die anderen sind wichtig für ihn. Und dann passiert was Furchtbares. Am Sonntag drauf passiert dasselbe. Wer macht es? Macht der Teufel. Am Sonntag drauf passiert es wieder. Es passiert vielleicht 5 Sonntage hintereinander. Und dann hat die Schwester innerlich Entscheidung gefällt. Darf ich ganz deutsch reden? Der Karl Hermann ist ein arroganter Hund. Das ist kein geistlicher Mensch, sondern das ist ein arroganter Mensch. In Wirklichkeit war gar nichts. Ich ahne nichts und wundere mich, dass die Schwester mich nicht mehr grüßt. Ist das geistlicher Kampf? Ja! So macht der Teufel in den Versammlungen. Wieso? Dann wunderst du dich, dass Frustration da ist. Ein Bruder hat zu mir gesagt, er hat 3 Jahre mit so etwas gekämpft und jetzt hat er endlich den Mut, mich anzusprechen. Ich habe geglaubt, ich habe jemanden umgebracht, anders kann es nicht sein geistlich. Und dann hat er mir das erzählt, ich musste fast mich beherrschen, dass ich losgelacht habe. Das war nicht einmal das Rede wert, wisst ihr, aber so Sachen gibt es. Der Teufel redet Leute Dinge ein durch Gedanken. Das ist 2. Korinther 10 und da fängt es an. Das sind diese Gedankenfestungen. Aber es kann auch anders sein, dass er dir sagt, du brauchst jetzt unbedingt etwas Neues, was du kaufen musst. Und du hast jetzt das Geld nicht, das zu kaufen. Also dann zerreibt er dich. Und dann macht er so, dass ein Bruder oder eine Schwester, die das gar nicht braucht, die reizt er, wenn sie nicht im Geiste wandeln, und dann kaufen die das. Die braucht es aber überhaupt nicht. Und dann macht er so, dass du siehst, dass sie es haben. Und dann schürt er. Wisst ihr, ich könnte euch stundenlang solche Geschichten erzählen. Wisst ihr, da hat es eine Schwester, bei mir saß schon ein Ehepaar auf dem Sofa, haben mir seelsorgerlich Nöte gebracht. Ich habe ja gar nichts gewusst, aber der Herr ist ja treu. Der lässt mich tatsächlich eine falsche Bemerkung machen. Ich habe falsche Bemerkung gemacht. Plötzlich stoppt die Schwester, dreht sich rum und sagt, wie meinst du das? Sag ich, so und so und so und so. Ja, siehst du das geistlich so? Sag ich, ja. Sag ich, die Wahrheit, das ist so. Dann fährt sie hoch, nicht zu mir, sondern zu ihrem Mann. Und sagt zu ihm, siehst du, ich habe es dir immer gesagt. Und du hast mich immer niedergemacht. Und da hier, er sagt, habe ich gesagt, oho, wir haben ein ganz anderes Problem als das, was wir gerade seelsorgerlich geredet haben. Wissen, das sind so Dinge. Ihr dürft es nicht unterschätzen. Der Teufel kämpft um unsere Herzen, dass wir einen reinen Glauben haben. Zum Beispiel, das ist ein ganz zentraler Punkt, 1. Timotheus 1,5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Wisst ihr, da geht der Kampf um den Zustand unseres Herzens, um diese Dinge. Galater 2,19. Ganz wichtiger Punkt. Da sagt die Bibel, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Wisst ihr, ich bin fürs mosaische Gesetz tot. Die Bibel sagt, Römer 7,4, du bist durch den Leib des Christus dem Gesetz gestorben. Mit der Wiedergeburt bin ich tot fürs Gesetz. Kommt ein Bruder zu mir und sagt, ich liebe den Herrn mehr als du. Sag ich, naja, wie kannst du so etwas behaupten? Sagt er ganz einfach, ich halte mich ans Gesetz und du nicht. Wer ist jetzt biblischer, ich oder er? Ich rede. Aber das kann dann zum Ärgernis führen. Das ist eine falsche Erkenntnis. Wer hat die geschürt? Der Teufel. Es geht auch der Kampf um das, dass man biblisch das Richtige tut. Epheser 4, 11 bis 16 sagt, wir sollen zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur gleichen Erkenntnis kommen. Genau, aber nun wohnt halt laut Römer 7, 18 in meinem Herz innerlich im Fleisch nichts Gutes. Da ist der Paulus dran verzweifelt. Darum sagt er, dass wir mit Christus gekreuzigt leben sollen. Und dass wir einfach kämpfen sollen, dass wir diesen ungeheuchelten, echten, ehrlichen Glauben haben. Und das geht der Kampf. Darum sagt Paulus, ich habe den Kampf gekämpft. Glaube bewahrt. Also ich verstehe immer mehr, was dieser Christlieb zum Wilhelm Busch sagte. Wisst ihr, du kannst an den Menschen irre werden. Wisst ihr, jetzt glauben manche Gläubigen, der geistliche Kampf spielt sich nur in der Transzendenz ab, wo die Finsternismächte mich angreifen vor Diensten oder sowas. Das ist bei uns auch oft der Fall. Aber wisst ihr, die wirklich schlimmen Dinge, die uns zerstören, die passieren im normalen zwischenmenschlichen Bereich. Das kann auch dein Nachbar sein. Das kann dein Kollege sein. Ich hatte einen Kollegen, der hat immer gespottet über das Reich Gottes. Er sagt zu mir, weißt du, da vorne steht das Schild Landeschirurgasse. Sagt er zu mir, wenn du so weitermachst mit deiner Frömmigkeit, dann müssen wir Himmelreichssaal da rausschreiben. Und so, weißt du, kommst du morgens, du willst arbeiten und du willst treu sein und dann kriegst du so Spott. Weißt du, und dann, wenn du nicht aufpasst, beginnt die Bitterkeit im Herzen aufzuwachsen. Oder in der Versammlung. Weißt du, ich sag's immer vorsichtig. Da sagt der Bruder dreimal, der Bruder X soll mit uns beten. Der hat halt jetzt einfach 3, 4 Brüder im Kopf und da sitzt ein Vierter drin, der sehnsüchtig beten will und den nennt er nie. Und dann kommt Frust. Und dann beginnt der Glaube zu wackeln. Mir hat jetzt ein Bruder erklärt, das war hochinteressant, seelsorgerlich. Er hat mir erklärt, er hat vor Gott etwas bewegt, was ist der Wille Gottes. Und eigentlich hat Gott glasklar gesagt, ja. Will er aber ein ganz genaueres und das ganz, 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 ganz genau machen wollte, hat er, obwohl Gott ganz klar gesagt hat, er hat zum Beispiel gesagt, ich warte jetzt 3 Monate und bewege es vor dir, wenn es nicht in Ordnung ist, dann bitte sag, zeig es mir. Nach den 3 Monaten ist gar nichts passiert, länger ist auch gar nichts passiert, er hatte völlige Freiheit. Plötzlich kommt so ein Gedankenergriff des Teufels, wo sagt, im Endeffekt, ja, wie sieht's denn aus? Ist das nicht dein Eigenwille? Das ist doch nicht der Wille Gottes, das ist doch dein Eigenwille. Der Bruder hat sich dem geöffnet, dann hat er mir erklärt, dann ist eigentlich was Brutales passiert. Und zwar, bei ihm ist das praktisch so umgeschlagen, er hat mir das auch erklärt und sagt, dass er plötzlich ganz plötzlich begonnen hat zu zweifeln, dass er plötzlich begonnen hat zu wackeln, dass er plötzlich begonnen hat zu hadern Gott gegenüber. In Wirklichkeit war das bloß eine Lüge. Der Teufel hat jetzt sein eigenes Wohlmeinen, sein Perfektionismus benutzt, um ihn zu zerstören, um ihn gegen Gott aufzubringen im Hader. Ich habe dann erklärt und gesagt, du, biblisch gesehen ist das eindeutig. Der erste Punkt, du hattest recht, das war der Wille Gottes und du bist dem Teufel in die Falle gegangen. Jetzt musst du aufhören und wieder dort, wo du aufgehört hast, weitermachen. Es war für mich interessant, ich habe kurz darauf dann erlebt, der Glaube ist wieder aufgeflammt. Darum sagt Paulus, es geht der Kampf um den Glaube. Das ist der Kampf des Glaubens. Darum sagt er, ich habe ihn gehalten bis zum Schluss. Und dann sagt halt die Bibel auch Dinge, die sind schon dramatisch. Er sagt zum Beispiel, Kolosser 1, 25, eigentlich geht es sogar bis 29, da sagt er, er ringt um das in einem wirklichen Kampf. Und da ist das Zentrum praktisch Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, es geht darum, dass der Herr Jesus mein Herz beherrscht. Das fängt auch an mit Bibellesen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich 30 Kapitel Bibel gelesen. Später habe ich 50 Kapitel gelesen, bewusst. Ich habe aber später eine Phase gehabt, da habe ich 6 Kapitel gelesen, da habe ich wieder bloß ein Kapitel gelesen. Aber ich hatte eine Phase, da habe ich die Bibel gelesen wie ein Buch. Und plötzlich ist mir klar geworden, du hörst Gott gar nicht zu. Der Teufel hat mich narkotisiert. Da geht der Kampf drum. Und dann habe ich festgestellt, ich habe einen Abschnitt gelesen. Und wenn du mich jetzt gefragt hast, was hast du gelesen, habe ich es nicht mehr gewusst. Als ich das gemerkt habe, habe ich Bremse rein, bin zurück, habe ganz bewusst Millimeter für Millimeter den Text gelesen. Da geht der Kampf darum, dass Christus in uns die entscheidende Rolle spielt, dass der Jesus zu mir redet, auch in der stillen Zeit. Dass wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Und nicht einfach menschlich vorgehe. Und 1. Timotheus 1 haben wir vorher gelesen, Vers 5. Ich lese uns dazu der Vers 18 von 1. Timotheus 1. Der 18. Vers, da sagt die Bibel. Und 19 gehört auch noch dazu. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Also der Kampf geht immer um den Glauben und um mein gutes Gewissen. Wissen, es kann 100.000 Schattierungen haben. Ein Beispiel aus meiner Anfangsphase vom Dienst. Da gab es eine Gemeinde, da wollte ich mit aller Gewalt verkündigen. Es war aber Fleisch. Und da hat es so gemacht, dass ich nicht eingeladen wurde. Ich habe mich geplagt. Und dann habe ich erkannt vor Gott, dass es falsch ist. Und das war ein riesiger Kampf. Dann habe ich das abgeben können und habe gesagt, gut, ich akzeptiere, da gehöre ich nicht hin. In der Sekunde, wie ich das Gott abgegeben habe, die Woche drauf kam die Einladung. Das ist ein Kampf um alles, um den Dienst, um mein persönliches Gewissen. Und dann natürlich vielleicht der entscheidende Kampf, Galater 4, 19. Und zwar, wir haben ja Vorstellungen, da sagt Paulus, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Römer 8, 28 sagt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Römer 8, 29 sagt, wir sollen in das Bild Jesu verwandelt werden. Und dann erklärt er in 2. Korinther 3, 17, je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, das ist wie beim Spiegel, der reflektiert, je mehr werden wir ihn erkennen, je mehr werden wir in sein Bild verwandelt werden. Das heißt, unser Herz beginnt dann, biblisch zu denken, geistlich zu denken, das Richtige zu wollen. Also es hängt immer davon ab, wie ich vor dem Herrn Jesus stehe. Und laut Hebräer 10, 19 habe ich Zugang durch sein Blut. Jetzt kommen wir halt zu dem entscheidenden Punkt, und zwar, man muss das einfach nüchtern, sachlich sich vergegenwärtigen. Wir kämpfen dem Geist, nicht dem Fleisch. Ich habe auf dem Zettel noch viele Dinge, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Mir geht es eigentlich ganz einfach darum, ich muss mir bewusst sein, ich habe einen Gegner, der Teufel, der alles tut, dass ich in meinem Herz nicht biblisch denke, sondern menschlich. Der alles tut, um mich zu täuschen. Er darf nie vergessen, teuflischen Lügner. Das, was der mir in Gedanke erzählt, ist in der Regel gelogen. Nun weiß ich ja nicht, wie es euch geht. Ich weiß ja jetzt nicht, wenn der Gedanke kommt, ist der von Gott, ist er vom Teufel oder ist er von mir? Die Drehquelle gibt es ja. Also muss ich doch hingehen und mich selber kontrollieren, dass ich biblisch im richtigen Glaubensweg laufe, dass ich biblisch im Geiste wandle, dass ich diesen biblischen Glaube halte, um den der Paulus gekämpft hat, dass ich auch um diesen Glaube kämpfe, dass ich ein einfältiges, kindliches Verhältnis zum Herrn Jesus habe. Und dazu hat er bloß ein Mittel gegeben, und das ist die Heilige Schrift. Indem ich einfach in der Bibel lese, guckt ein Praxisbeispiel zum Schluss. Wie erkenne ich, ob jetzt ein schlechtes Gewissen von Gott ist oder vom Teufel? Also ich habe jetzt festgestellt, die Bibel lehrt, der Heilige Geist wird symbolisiert durch eine Taube. Ich habe festgestellt, die Bibel sagt als Bild für die Dämonen Raubvögel. 1. Mose 15 zum Beispiel. Das habe ich mir einfach angewöhnt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahr lang eine Praxis habe, bei mir in meinem Leben, in meinem geistlichen Leben, und plötzlich überfallartig kriege ich schlechtes Gewissen, werde verklagt, kriege Pressatmung, mir schnürzt die Gurgel zu, dann bete ich nicht einmal mehr. Das ist für mich klar. Biblisch, das sind die Geier, das ist der Teufel. Wenn ich aber über der Bibel sitze und ganz sanft, wie wenn eine Taube hereinfliegen würde, beginne ich ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ganz sanft, ganz freundlich, wo Gott mir den Finger auf eine Stelle legt, dann gehe ich davon aus, es ist der Herr. Wieso? Und dann gibt es so Bibelstelle, wo die Bibel sagt, sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos. Dann sagt die Bibel manche Dinge, wandelt würdig gegenüber denen, die draußen sind, wo sie sagt, habt alle Zeit ein Herz, das bereit ist zur Verantwortung. Wisst ihr, lauter solche Dinge, wo die Bibel mir Haltungen zeigt, wo ich genau erklären kann, was Gott meint, und dann aber auch verstehe, wenn ein Gedanke kommt, der gerade dagegen ist. Wisst ihr, zum Beispiel, die Bibel sagt, sei bereit, jederzeit Verantwortung abzugeben über die Hoffnung, die in dir ist. Jetzt kommt der Teufel, jetzt kommt da jemand, redet mit mir, jetzt fängt der Teufel manche an zu verklagen. Du bist zu feig, dem ein Zeugnis zu geben. Boah. Wie kommt es? Hals wird zugeschnürt, Brustkorb eingeschnürt. Eindeutige Verklagung des Teufels. Ist was ganz anderes. Bei mir ist passiert, ein Azubi von mir, also ein Lehrling, setzt sich bei mir nach Geschäftsschluss an den Schreibtisch und sagt, Herr Kaufmann, was haben Sie für einen Glauben? Jetzt bin ich im Trenchten. Jetzt kann ich auch nicht sagen, oh, Entschuldigung, ich muss jetzt schnell heim, weil man wartet auf mich. Dann muss ich sagen, setzen Sie sich hin, jetzt gilt's. Wisst ihr, das Problem ist relativ einfach. Ich kann nur im Endeffekt durch die Heilige Schrift und durch ein kindliches Verhältnis zum Herrn Jesus dann merken, wo sind die biblische Linie, und die muss ich verteidigen. Sobald der Teufel mich ergreift, wehre ich sie ab. Weil der Teufel hat nur ein Ziel, dass ich dann frustriert werde. Dass ich zum Beispiel mir innerlich dann einreden lasse vom Teufel, du bist feig, du bekennst den Herr Jesus nicht, du bist letztendlich das Letzte. Wisst ihr, was passiert dann? Da passiert es gleich wie bei dem Bruder, dann baust du geistlich ab. Du baust einfach ab, wegen schlechter Gewissen. Und darum sagt Paulus, ihr müsst darum kämpfen, dass ihr der Glaube und ein gutes Gewissen bewahrt, dass ihr mit dem Herr Jesus in Ordnung bleibt und euch vom Teufel nicht verklagen lassen. Und dazu brauche ich die Heilige Schrift, dazu brauche ich das Gebet, dass ich vom Herr Jesus mein Herz öffne und sage, Herr, wie siehst du es? Zeig es mir. Und dann die ganze Zeit dem Herrn mein Herz zur Verfügung stelle, dass er durch die Schrift mich prägen kann. Und dann hört dieser Kampf nicht auf, sondern wird in gesunde Bahnen gelenkt. Der Kampf hört nie auf. Der Teufel wird mich immer angreifen. Bei mir Jesus heißt es, er wich eine Zeit von ihm. Und da gehört auch dazu, dass man zum Beispiel nicht über das Geschriebene hinausgeht. 1. Korinther 4, Vers 6, ganz wichtige Bibelstelle, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Und wenn man jetzt sagt, naja, was willst du uns sagen? Was ist das für ein Kampf? Paulus sagt ganz einfach, ihr seht den Kampf an mir, ihr hört ihn von mir, Jetzt muss man einfach die Bibel untersuchen, auch in den Lehrbriefen, und sagen, wo sagt die Bibel, wo ist der Kampf? Dann sehe ich, ich kämpfe gegen den Feind, ich kämpfe gegen die Finsternismächte, ich kämpfe gegen letztendlich mein eigenes Fleisch, ich kämpfe gegen Erfechtung, manchmal muss ich gegen Menschen kämpfen, manchmal muss ich gegen Lehren kämpfen. Ich habe ein ganz breites Gebiet des Kampfes und das Hauptgebiet ist mein eigenes Herz. Ich kämpfe gegen meine Charaktereigenschaften, gegen meine falsche Haltung innerlich. Und die Bibel geht ganz einfach davon aus, dass ich hier, wenn ich biblisch vorgehe, mich reinigen lasse durch Jesu Blut, ganz einfach mich von der Bibel prägen lasse und dann wird mein Kampf auf der richtigen Schiene ablaufen mit den richtigen Waffen und dann werde ich überwinden. Aber dazu muss man den Kampf akzeptieren, muss man annehmen, dass es ein Kampf ist. Wisst ihr, und ich sage euch eines, in dem Moment, wenn du beginnst, frustriert zu werden oder abhakst oder resignierst, bist du schon in die Falle gegangen. Hast schon eine ziemlich tödliche Verletzung vom Teufel erhalten. Da musst du aufstehen, musst zum Herrn Jesus gehen, zum guten Hirte, zu ihm schreien, beginne die Bibel zu lesen, bis du wieder glaubensmäßig für ihn brennst. Der Kampf geht um unseren Glauben, ist schon gar nichts. Teufel will uns töten, das muss uns klar sein, durch diese ganze Umstände. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Du hast den größten Kampf gekämpft am Kreuz von Golgatha, uns zu erlösen. Und es ist verordnet, dass auch wir diesen geistlichen Kampf haben sollen. Wir gehören nicht zu der Finsterniswelt, sondern zu der Lichtwelt. Und wir gehören zu deinem Reich. Und trotzdem ist noch unsere alte Natur in uns. Und Satan will alles tun, dass unser Glaube zerstört wird, dass wir kaputt gehen, dass er uns mit Gedanken beschießt, mit Lügen, mit allem Möglichen, so dass wir weder dir dienen können noch sonst etwas, sondern in unserer Frustration verharren. Gib uns einfach Gnade, dir, dem Lamme, zu folgen. Lass die Heilige Schrift, dieses zweischneidige Schwert sein, das uns deine Wahrheit so nahe bringt, dass wir das alles durchschauen, dass wir in kindlichem Glauben dir, dem Lamme, folget, wohin du gehst. Und dass wir wirklich wieder Paulus am Schluss sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft und habe überwunden. Gib uns Gnade dazu. Dafür danke ich dir. Amen.